Ich kann das am effizienten lernen, wenn ich einen Kollegen habe, der mir zeigt, welche Dinge ich mache. Und ich glaube, dass viele Weiterbildungskonzepte sich auch technologisch daran orientieren werden, ein so enges Verhältnis dann durchzuführen.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge eLearning Inc., dem Podcast der EMC rund um die Themen eLearning, Digitalisierung und Weiterbildung. Ich bin Vanessa Klein, seit 2014 bei der EMC im Bereich Marketing and Communication und Host dieser Show. Wow, das Jahr ist fast vorbei und wir hatten schon so viele spannende Themen und Gäste im Podcast. Zum Ende des Jahres habe ich noch mal einen ganz besonderen Gast. Mit ihm werde ich heute über Weiterbildung am modernen Arbeitsplatz sprechen. Ein Thema, das uns alle betrifft. Neue Technologien und die damit verbundene steigende Verbreitung von virtuellen Teams verändern unseren Arbeitsplatz und unsere Arbeitsweise nämlich zusehends. Daher fragen wir uns, wie sieht ein Modern Workplace aus und wie funktioniert Weiterbildung in der Arbeitswelt der Zukunft? Dafür habe ich einen wirklich sehr spannenden Gast. Ich bin sehr, sehr froh, dass er zugesagt hat. Es ist Amar Alcazar. Er ist der saarländische Beauftragte für Innovation und Strategie sowie erfolgreicher Gründer. Sein Job ist es, das Saarland zum Hotspot für Gründer und fit für die Digitalisierung zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr ihn in euren sozialen Netzwerken teilt und falls ihr ihn über iTunes hört, wenn ihr mir eine positive Bewertung hinterlasst. Hallo Herr Alcazar, ich freue mich sehr, dass Sie das Interview zugesagt haben und heute mit mir zusammensitzen. In einem Handelsblatt-Interview haben Sie einmal gesagt, dass Sie das Glück hatten, schon vieles gewesen zu sein. Forscher, Gründer, Konzernmanager und Politiker. Was ist denn der rote Faden durch Ihr Leben?
Ja, liebe Frau Klein, vielen Dank zunächst mal für die Einladung zu dem Podcast, den ich sehr spannend finde und auch zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Der rote Faden, der mich immer antreibt, auch morgens aufzustehen, ist Dinge zu bewegen, Impact zu haben, Dinge zu verbessern, effizienter zu machen, Dinge auch nach vorne zu bringen, die, glaube ich, insgesamt auch uns als Gesellschaft nach vorne bringen. Und das kann man tatsächlich an verschiedenen Stellen machen. Das kann man als Forscher machen, das kann man auch als Gründer machen, kann man auch als Manager machen oder wie jetzt auch in einem Bereich zwischen Politik und Verwaltung.
Ja, Sie sind auf jeden Fall ein vielbeschäftigter Mann. Da kommt bei mir die Frage nach der Work-Life-Balance auf. Die Digitalisierung wirkt sich positiv auf die Work-Life-Balance aus. Würden Sie der Aussage zustimmen?
Also ich glaube, die Digitalisierung sind zunächst mal eine Sammlung von technologischen Möglichkeiten, Werkzeugen, die man wie so alles in der Welt sowohl positiv nutzen kann, auch im Sinne einer Work-Life-Balance. Sie kann aber auch, wenn man sie nicht positiv nutzt, auch dazu führen, dass das die Probleme, die man heute auch in einer modernen Arbeitswelt hat, noch weiter verschärft.
Welche 2 bis 3 Dinge brauchen Sie denn an Ihrem Arbeitsplatz, um effizient arbeiten zu können?
Also mein wichtigstes Hilfsmittel-Tool ist sozusagen wirklich das Mobiltelefon. Damit mache ich sehr viel. Das hängt auch damit zusammen, dass es immer verfügbar ist und alle Prozesse enthält, die ich eigentlich brauche. Telefonieren kann ich damit, ich kann damit Nachrichten schreiben, wenn es mal kurz geht. Ich kann aber auch über E-Mail all die Dokumente bearbeiten, die es zu bearbeiten gilt. Für Dinge, die es dann erfordern, ein bisschen bequemer zu arbeiten, also auf einem größeren Bildschirm, dafür verwende ich dann einfach ein Tablet oder ein Laptop.
Ja, kommen wir zum Kernthema Modern Workplace. Wo hatten Sie denn bisher den modernsten Arbeitsplatz? In der Politik, der Wirtschaft oder der Wissenschaft?
Dadurch, dass ich relativ begnügsam bin mit dem, was ich brauche, also Handy und Laptop, habe ich nach wie vor die gleichen Handys und Laptops, die ich über die letzten 20 Jahre, natürlich immer wieder in einem neueren Modell, auch hatte. Und deswegen ist der sozusagen mein Arbeitsplatz immer so gewesen, wie ich ihn gerne hätte. Mhm. Und der ist relativ schlicht.
Technologien haben wir ja jetzt schon angesprochen. Microsoft geht seit vielen Jahren der Frage nach, was einen modernen Arbeitsplatz ausmacht und kommt immer wieder zu dem harmonischen Dreiklang aus Menschen, Raum und Technologie. Mhm. Was macht denn für Sie einen modernen Arbeitsplatz aus? Ist es auch dieser Dreiklang?
Ich glaube, da ist viel, viel dabei. Das eine ist natürlich Technologie, weil man mit technologischen Hilfsmitteln auch viele Arbeiten vereinfachen kann. Wir kennen das alle. Das wichtigste Arbeitsmittel ist mittlerweile die E-Mail und der E-Mail, Ja. Die E-Mail-Anwendung dabei und je einfacher und vorstrukturierter man mit diesem Hilfsmittel arbeiten kann, desto ist auch der Arbeitsplatz erfreulicher und auch einfacher und nur noch produktiver in der Art, wie man damit umgeht. Was oftmals unterschätzt ist, ist auch der Ansatz mit dem Raum, weil man tatsächlich immer noch für viele Dinge auch den Raum braucht, um Menschen zusammenzubekommen, zusammenzubringen, dort kreative Ideen zu entwickeln, aber auch pointiert Entscheidungen zu treffen. Und das ist etwas, was sich immer noch weiterentwickelt. Und dieses Abstimmen, was ist das, was ich persönlich physisch mit Menschen zusammen machen muss in einem Raum? Was sind die Dinge, die ich in einem virtuellen Raum über Videokonferenzen machen kann? Und was ist das, was ich vielleicht auch einfach nur mit einem Telefongespräch und einem kurzen Message machen kann? Ich glaube, das ist ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg am Ende von einem Manager oder auch einer Führungsfigur in den verschiedensten Bereichen. Und das ist nicht ganz trivial. Und ich glaube, das hängt auch von vielen Faktoren ab. Das hängt natürlich von den Menschen ab, mit denen man zusammenarbeitet. Das hängt aber auch von einer bestimmten Dynamik, die erforderlich ist, ab. Und ich glaube, das muss man immer wieder auch überdenken und den besten Weg finden.
Ja, welche 2 bis 3 Punkte, denken Sie, machen den Unterschied zur alten Welt?
Ich glaube, es ist wichtig, nicht sozusagen an festen Strukturen sich entlang zu hangeln, sondern einfach zu schauen, was sind Dinge, die für eine bestimmte Aufgabenstellung besonders gut sind. Also beispielsweise sind Großraumbüros in den USA der Standard. Ich halte sie für viele Bereiche für auch hilfreich. Für andere Bereiche sind sie aber tatsächlich nachteilig. Bei uns ist es so, dass grundsätzlich Großraumbüros eher etwas Verpöntes sind. Und ich glaube, das Wichtige ist, sich gar nicht so sehr an einem bestimmten Raumkonzept festzuhalten, sondern sowohl Führung als auch Mitarbeiter offen dafür zu motivieren, je nach Aufgabenstellung auch unterschiedliche Konzepte mit aufzunehmen und die dann auch auszuprobieren. Wenn man merkt, es funktioniert nicht gut, auch diese Flexibilität zu haben, das zu ändern. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, was wir in Deutschland immer noch zu eng sehen, ist, dass auch der Arbeitsplatz kein Besitzstandsdenken zulassen sollte, sondern ein Stück weit sowohl die Praktikabilität der Aufgabe entsprechen muss, aber natürlich auch der Motivation der Mitarbeiter. Und das immer wieder in Einklang miteinander zu bringen, führt auch dazu, dass man immer wieder darüber nachdenken muss, ob das eine oder das andere gerade passend ist.
Ja, und was ist Ihre Meinung zum Thema Vertrauensarbeitszeit und Ort? Sinnvoll, ja oder nein?
Also ich glaube, dass die Möglichkeit, grundsätzlich das zu machen, eine ganz zentrale positiver Aspekt bei modernem Arbeiten ist, vor allen Dingen, weil man dann viel stärker in einen Bereich geht, in dem die Aufgabe im Mittelpunkt steht und nicht die Arbeitszeit, die man ableistet. Das ist natürlich anders in einem Produktionsbetrieb, wo man bestimmte Tätigkeiten einfach macht und am Ende des Tages eine bestimmte Zeit natürlich vor Ort sein muss. Oder wenn man im Einzelhandel an der Kasse steht, da muss man da sein, dann kommt es darauf an, dass man von einer bestimmten Zeit zur anderen da ist. Wir haben aber viele Tätigkeiten, gerade auch im Büroumfeld, aber auch im Bereich der Softwareentwicklung und vielen anderen Bereichen, wo die Aufgabe im Mittelpunkt steht. Da kann man noch so lange im Büro sitzen und keinen Output haben, man kann aber in sehr viel kürzerer Zeit die Aufgabe erfüllt haben. Und da, glaube ich, gehört es schon dazu auch, Konzepte zu haben, Ansätze zu haben, wo es belohnt wird, wenn ein Mitarbeiter smart und schnell die Dinge erledigt und dann mit seiner restlichen Zeit was anderes anfängt. Also ich glaube, das geht über das Konzept der Vertrauensarbeitszeit und Ort hinaus. Da geht es tatsächlich um die Fragestellung, was steht im Mittelpunkt? Ist es die Zeit oder ist es die Aufgabe, die dort abgearbeitet wird? Der Vertrauensarbeitsort ist natürlich eine Herausforderung, weil es sehr viel auch Verantwortung von den Mitarbeitern erfordert, ob das sinnvoll genutzt wird oder nicht. Es gibt auch Mitarbeiter, die das nicht aus Böswilligkeit machen, aber in einer Umgebung arbeiten, in denen sie einfach nicht produktiv sein können. Und deswegen bin ich immer ein Freund davon, das gar nicht zentral zu entscheiden. Das kann man, glaube ich, auch gar nicht. Das habe ich früher, als ich Verantwortung als Unternehmenschef hatte, auch nicht zentral entschieden, sondern die einzelnen Führungskräfte das entscheiden zu lassen, weil sie am nächsten sind im Sinne von Subsidiarität, also sehr nah auch an den Mitarbeitern sind und dann auch einschätzen können, funktioniert das, ist der Mitarbeiter damit überlastet, überfordert oder kann er das auch damit machen. Von daher insgesamt ein tolles Konzept, wichtige Elemente für modernes Arbeiten, man muss es aber verantwortungsvoll aufgreifen.
Ja. Und dann nochmal zum letzten Punkt zu der Technologie. Von Cloud-Service hin zu Social-Collaboration-Tools. Welche modernen Technologien brauchen wir denn an unserem modernen Arbeitsplatz?
Also das ist echt spannend, weil ich glaube, das kann heute noch keiner wirklich beantworten. Es gibt immer wieder auch neue Ansätze, mit denen man versucht, auch die Arbeit am Arbeitsplatz effizienter zu machen. Und dann führt man manchmal Dinge ein, bei denen man merkt, da geht extrem viel Zeit verloren. Sitzen die Mitarbeiter, verlieren dann an Tools, die man eigentlich positiv eingeführt hat, extrem viel Zeit, weil das auch am Ende Zeitfresser sind, sei es Chats oder ähnliche Dinge, die sehr breit gehen. Ich glaube, auch hier gilt, der zentrale Punkt ist, offen zu sein für neue Tools, diese Tools auch auszuprobieren und dann aber auch wirklich zu entscheiden, ist es das, bringt es den Mehrwert oder bringt es keinen Mehrwert? Wenn es keinen Mehrwert bringt, macht man das nicht. Also dort auch im Ergebnis. Ich glaube, wir wissen es heute noch nicht. Es gibt keinen, der heute sagen kann, das ist genau das richtige Tool. Und deswegen müssen wir da einfach weiter ausprobieren und die Erfahrungen und aus den Erfahrungen entsprechend lernen.
Ja. Wie denken Sie denn, verändert speziell das Thema KI unseren Arbeitsplatz?
Das wird super spannend, weil das, glaube ich, ist tatsächlich eine der Revolutionen auch für die Zukunft des Arbeitsplatzes. Und ich glaube, wir werden, und zwar geht das über alle Arbeitsplätze hinweg, von physischen Arbeitsplätzen in der Produktion, Industriearbeitsplätze bis hin zu Arbeitsplätzen in der Bürojobs, bei normalen Bürojobs, aber auch von Softwareinformatikern selbst. Das ist eigentlich besonders interessant, weil es viele Dinge automatisiert. Und zwar natürlich zuallererst die Dinge, die Routineaufgaben sind. Mhm. Ja, wir werden also viel, viel weniger Routineaufgaben machen und viel mehr unsere Arbeit darauf verlagern, kreative Dinge zu machen. Das ist für viele Menschen ist das toll, weil sie eigentlich keine Lust haben auf Routinearbeiten und froh sind, wenn das jemand anderes übernimmt. Aber es gibt auch Menschen, das darf man nicht vergessen, die eigentlich lieber Routineaufgaben gemacht haben, die einfach Dinge abgearbeitet haben und dann nach Hause gegangen sind. Und da wird es tatsächlich eine Umstellung geben müssen, weil diese Routineaufgaben, die wird es in der Zukunft nicht mehr machen. Das heißt, man wird viel mehr auch die Menschen dafür motivieren müssen, kreative Dinge zu machen. Und es geht halt eben nicht mehr, einfach nur Dinge abzuarbeiten und zur Seite zu legen, weil das wird dann irgendwann mal der Rechner, der Computer oder der Roboter viel effizienter, schneller, günstiger machen.
Und kommen wir zum Kernthema Weiterbildung. Wie denken Sie denn, sieht Weiterbildung am Modern Workplace aus?
Die Frage der Weiterbildung ist tatsächlich spannend. Wir sehen ja eine Entwicklung in den letzten 20 Jahren, in dem sehr, sehr viele Weiterbildungskonzepte auch elektronisch angeboten werden. Es gibt tolle Softwarepakete, es gibt tolle Plattformen. Die IMC ist einer der Urheber einer solchen Plattform, die sich auch an vielen Stellen wirklich sehr gut etabliert hat und auch durchgesetzt hat. Ich kenne das selber aus unserem alten Unternehmen. Wir haben auch 13.000 Mitarbeiter, die auch weitergebildet werden mussten und auch sollten. Und das hat auch mit der digitalen Weiterbildung ganz gut funktioniert. Mhm. Ich glaube, es wird aber noch weiter gehen, nämlich weg von diesen normalen, ich sag mal, Angeboten, die dann elektronisch statt früher ausgedruckt oder im Frontunterricht beigebracht worden sind. Das ist schon ein Riesenvorteil, weil man muss sozusagen, kann sich das einteilen, man kann das in einer Zeit machen, indem man frei hat. Man muss nicht immer sich komplette Tage frei nehmen, irgendwo hinzugehen. Das ist schon mal ein Riesenvorteil, aber ich glaube, es wird noch viel stärker dorthin laufen, dass es näher als Assistenz an den einzelnen Aufgaben angelehnt wird. Das heißt, wenn ich in einem Industriebetrieb bin, dann bekomme ich mit Virtual Reality, Augmented Reality Systeme, in denen ich dann gezeigt bekomme, wie ich bestimmte Handgriffe machen kann. Bei Verwaltungsarbeiten, bei Arbeiten im Büro werde ich viel mehr, das erwarte ich, gezeigt bekommen an meinen einzelnen Anwendungen, welche Prozesse ich durchführen muss. Also noch viel stärker das angelehnt machen kann, was früher Menschen gemacht haben, um mir das zu zeigen.
Ja.
Und ich glaube, das wird auch die Weiterbildung nochmal erheblich effizienter und auch einfach verständlich für die Menschen machen.
Also dass es mehr in Richtung Performance Support mit modernen Technologien und Jobtrainings gehen wird.
Genau, und Jobtrainings und auch die, sagen wir mal, die Möglichkeit zur Interaktion zu geben. Mhm. Also nicht nur ich höre das, sondern auch die Möglichkeit, dass ich Fragen stellen kann und so weiter. Weil es zeigt sich ja auch heute, ich lerne am effizientesten, nicht dann, wenn ich Dinge aufgezeigt bekomme, in Form von irgendeinem von irgendeinem Unterricht, sondern ich kann das am effizienten lernen, wenn ich einen Kollegen habe, der mir zeigt, welche Dinge ich mache. Und ich glaube, dass viele Weiterbildungskonzepte sich auch technologisch daran orientieren werden, ein so enges Verhältnis dann durchzuführen.
Ja, jetzt haben wir schon viel über Technologien gesprochen und Sie haben eben auch gesagt, wir müssen heute offen sein für Neues und einfach auch mal neue Technologien ausprobieren. Ja. Das führt mich jetzt zu dem Stichwort Technikakzeptanz.
Ja.
Ich habe mal das schöne Statement gelesen, Herr Müller will nicht slacken.
Ja.
Wie sollen Unternehmen denn mit so etwas umgehen?
Naja, wir haben ja eine Situation, dass wir tatsächlich heute Technologien im privaten Umfeld viel schneller einführen als im beruflichen. WhatsApp benutzt mittlerweile jeder, und zwar zu einer Zeit, in der in dem Unternehmenskontexten viele noch keine betrieblichen Messenger eingeführt haben. Das heißt, eigentlich lernen die Menschen viel, viel eher im privaten Umfeld damit umzugehen. Und ich glaube, es ist wichtig, die Menschen auch damit abzuholen, zu sagen, das benutze ich auch schon privat. Das ist, sagen wir mal, ein analoges Verfahren, das wir hier auch machen. Und die Menschen auch ein Stück weit damit mitzunehmen. Das wird unterschiedlich sein. Es wird immer Menschen geben, die sagen, ich bin die Ersten, die das ausprobieren. Und es wird andere geben, die sagen, naja, ich bin da erstmal vorsichtig. Aber es wird, man wird nicht daran vorbeikommen, alle mitzunehmen und auch alle und dann auch aufzuzeigen, dass es nicht funktioniert, dass man sagt, nee, das mache ich nicht, damit gehe ich nicht um. Gab es übrigens in der Anfangszeit vom Computer auch, die sagen, gab Mitarbeiter, die sagen, ich mache das nicht mehr, ich lerne jetzt nicht mehr Computer. Kann sich heute eigentlich keiner leisten, das zu machen. Also das ist auch eine Zeit, die wird auch, die läuft dann auch entsprechend.
Ja, wie glauben Sie, gelingt es dann, alle mitzunehmen?
Naja, man muss mit den Leuten reden. Das ist eine Führungsaufgabe von den jeweiligen Führungskräften. Und es funktioniert, indem man sie ihnen zum einen aufzeigt, dass sie das privat auch schon verwenden. Und auch aufzeigt, dass, wenn sie das nicht verwenden, sie ihre Arbeit nicht vernünftig und in einer annehmbaren Zeit auch umsetzen können. Und ja, Das ist am Ende eine Hilfestellung. Und ihnen aber auch klar zu machen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich nicht damit alleine lässt. So nach dem Motto, da ist jetzt ein technisches Hilfsmittel, Computer, sonst irgendetwas, schaut zu, wie man das macht, sondern auch zu schauen, wie Kollegen unterstützen können. Das zahlt sich am Ende auf jeden Fall aus.
Ja, jetzt haben Sie auch gesagt, das ist eine Führungsaufgabe zum Teil auch. Und Sie haben auch gesagt, Sie haben Ihren Führungskräften auch die Entscheidung gelassen, zu beurteilen, ob ein Mitarbeiter zum Beispiel im Homeoffice arbeiten kann. Welche Kompetenzen, denken Sie, brauchen denn Führungskräfte heute in der Arbeitswelt der Zukunft?
Also ich glaube, dass Führung in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen wird, weil wir bei vielen Bereichen neue Kreativität brauchen, um Prozesse auch agil zu halten. Also wenn man sagen kann, ich spitze das etwas zu, wenn wir in der Vergangenheit Prozesse für 50 Jahre aufgesetzt haben, dann war es für Führungskräfte ein Tick einfacher, weil viele Dinge einfach gesetzt waren und durch die Struktur, durch den Rahmen, durch die Organisation vorgegeben waren. Heute werden wir nur erfolgreich sein und werden Organisationen nur erfolgreich sein. Und das ist egal, ob das ein Startup ist, ob das ein mittelständisches Unternehmen ist, ein Konzern oder eine Verwaltung ist, eine staatliche Verwaltung ist. Am Ende des Tages müssen Führungskräfte sehr agil sein, sehr dynamisch im Denken sein, um die Dinge umzusetzen. Und wir werden, glaube ich, auch dort weniger Leitplanken brauchen, die Dinge einfassen und mehr Flexibilität für Führungskräfte und Mitarbeiter, für sie jeweils optimale Lösungen zu finden. Das setzt voraus ein großes Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter und der Führungskräfte und natürlich Führungskräfte, die das annehmen und die man so schult und so unterstützt, dass sie in der Lage sind, das auch umzusetzen.
Ja. Vielen Dank, das war ein sehr spannendes Interview. Wir sind auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Ich schließe immer mit zwei persönlichen Fragen noch. Und zwar die erste Frage, weil wir ja einen Weiterbildungspodcast haben, können Sie unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie Sie das Thema Weiterbildung richtig angehen sollen?
Also das Spannende ist, glaube ich, das zu seiner eigenen Sache zu machen. Also nicht darauf zu warten, dass das Unternehmen oder die Behörde sagt, ich mache jetzt eine Weiterbildung für dich, das und jenes, sondern aktiv Dinge rauszusuchen, wo man selbst den Eindruck hat, da müsste ich besser werden, da will ich auch besser werden, zu schauen, was es für Angebote gibt. In großen Firmen gibt es ja die Portale, die Weiterbildungsportale, in kleinen Unternehmen kann man sich auch Angebote anschauen, bei denen man zu seinem Chef geht oder zu einem Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen. Und dann zu sagen, ich will in dem Bereich besser werden, ich glaube, das hilft mir bei meiner Arbeit, ich glaube, das bringt dem Unternehmen insgesamt voran und ich bin bereit, dort auch persönlich Zeit zu investieren, also auch persönliche Zeit, auch ein bisschen Freizeit zu investieren brauche die Unterstützung des Unternehmens. Und ich glaube, das ist wirklich der Ansatz, bei dem dann ein Unternehmen auch gerne die Zeit freischaufeln, gerne auch die Finanzierung übernehmen, um das dann mit den Weg zu bringen.
Und dann haben Sie noch eine Empfehlung, welche Person ich zu den Themen Weiterbildung, Digitalisierung oder E-Learning in einer der nächsten Folgen unbedingt mal interviewen sollte?
Oh, da gibt es viele spannende Menschen, auch hier im Land. Ich schätze den Professor Wolfgang Balster sehr, der auch eine sehr klare Vorstellung hat, wie sich das auch insgesamt weiterentwickelt, was man machen kann, was die Herausforderungen sind. Also das kann ich Ihnen nur ganz wärmstens ans Herz legen.
Dann vielen Dank für Ihre Zeit und das Interview.
Vielen Dank, Frau Klein, für das Interview und Ihre Zeit.
Das war mein Interview mit Amar Alcazar. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Die nächste erscheint im neuen Jahr, am 4. Freitag im Januar. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Rutsch. Feiert mit euren Freunden und euren Lieben und stay tuned. We empower people.